Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 8. Juli 2022. Der Hochsommer ist da, bei euch auch. Wir hören, vielerorts ist es bei euch brütend heiß. Bei uns geht es noch so immer Mitte 20, ne, 23 bis 25 Grad. Aber ich wollte eigentlich den Wetterbericht heute nicht machen, sondern dafür ist unser Chefmeteorologe Professor Dr. Dr. Professor Andreas
Popp. Genau. Millionen, Milliarden, genau. Also, ich hatte mich schon gewundert, dass du meine letzte Bastion des Wetters mir jetzt auch noch wegnimmst. Aber so ist es halt. Also, der Himmel changiert übrigens genauso wie der See darunter. Wir haben ein wunderschönes Sonnenwetter. Ja, wir hatten ja beim letzten Podcast gesprochen von dem Regentag. Das war ein Tag Regen. Das war sehr schön. Und ab dem nächsten Tag, seit gestern, wieder Sommer, Sonne, wunderschön. Der Boden ist gut durchfeuchtet. Das ist natürlich fantastisch für die Pflanzen und für diesen Blumenreichtum. Also wir haben ja unglaublich viele Blüten, wenn wir hier auf unsere Wiese sehen.
Ja, die haben wir auch gesät, wenn wir dahin sehen. Denn wir haben hier viele Blumen eingesät, damit es hier summt und brummt. Das wollten wir gerne und deswegen ist es so schön bunt.
Ja, wir haben hier keinen englischen Rasen mit Kanten, das wollten wir nicht, sondern wirklich Wiese, so ein bisschen wirklich wie Bullabü. Es ist einfach so, es ist mein Lieblingsbegriff, Bullabü.
Ja, genau. Du sagst es, Villa Kunterbunt auch. Und es wird noch kunterbunter, weil nämlich derzeit der Hühnerstall gebaut wird und es sieht hier aus wie Kraut und Rüben.
Na, red mal nicht so über meine Hühner. Die werden bald kommen und dann wird das hier wirklich wunderbar werden, weil wir dann nämlich jeden Tag unsere eigenen Frühstückseier haben.
Genauso stellt Herr Popp sich seine Zukunft vor. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass der Fuchs oder der Bär nicht kommt. Also
da haben wir ja nun wirklich so vorgesorgt, da kann nun wirklich nichts passieren. Also wir haben dort wirklich in den Boden ein Ringfundament eingebaut, da buddelt sich nichts mehr unterdurch. Also die sind ja mehr inhaftiert, als dass sie freilaufen. Also die sind gesichert, auch von oben.
Ja, gut, jetzt kommen wieder die Tierschützer und sagen, die armen Tiere dürfen nicht freilaufen. Richtig, sie laufen frei, sie sind aber eingezäunt und geschützt. Ist wohl hier ehrlich gesagt besser. Wobei andere Leute lassen die Hühner auch in die Bäume fliegen, aber da können sie ja auch gepackt werden. Naja gut, also wir wollten jetzt nicht nur über Hühner reden, Andreas, sondern lass uns doch mal wieder anfangen mit unserem Kongress. Wir wollen mal unsere nächsten Referenten vorstellen, mit denen werden wir beide ein Interview führen. Und die Namen dieser beiden außergewöhnlichen jungen Männer sind nicht bekannt. Der eine heißt Leonhard Winkler, der andere heißt Thomas Becherer. Aber das, was sie tun, das ist etwas, worauf wir aufmerksam geworden sind und beschlossen haben, die müssen mit in unseren Kongress. Warum, Herr Professor Popp?
Es sind wunderbare junge Männer, die sehen gut aus, die strahlen wirklich in ihrer Kraft und die hatten eine Idee, weil sie sind nämlich auch Freidenker und sie sind kritische Denker und sie möchten gerne eben halt ihr in Eigenverantwortung ihr Leben gestalten. Und sie haben festgestellt, es ist nicht so einfach, Menschen so einfach kennenzulernen, weil ja auch die Einschränkung der Möglichkeit der Kommunikation durch Zensur und so weiter so fortgeschritten ist. Und die Frage ist, wie lernt man sich kennen? So hatten sie die Idee einer alternativen Dating-Plattform gewissermaßen, wo also dann eben halt unter Gleichgesinnung nicht irgendwelche zweifelhaften Interessen gemeint sind, sondern es tatsächlich darum geht, dass Menschen geradlinige, ehrliche, aufrechte Freidenker suchen. Das kam so ein bisschen aus der Situation heraus, wenn einer ungeimpft ist zum Beispiel, dass er sagt, wie finde ich jemanden vielleicht für mein Leben, vielleicht auch für meinen Freundeskreis, der eben halt ebenfalls nicht ungeimpft ist. Man kann es den Menschen ja nicht ansehen.
Nicht ungeimpft?
Ebenfalls nicht geimpft, natürlich, Entschuldigung, die ebenfalls ungeimpft sind, so muss es heißen, richtig. Und ich finde die Idee gut und diese Dating-Plattform, die ist jetzt wirklich nicht nur in einer guten Anlage aufgebaut worden, sondern sie wird in einem recht großen Stil aufgebaut. Und das finde ich wirklich sehr beeindruckend, damit Menschen die Möglichkeiten haben, wirklich mit anderen Menschen gleicher Art zusammenzukommen. Ganz großartig.
Nach dem Schöpfungsgesetz der Anziehung der Gleichart. Und wie gesagt, es geht eben nicht nur um Partnersuche, wobei wir auch häufig von euch hören, ja, ich bin Single, aber ich möchte eigentlich nicht mit jemandem zusammenkommen, der jetzt voll Mainstream ist und mich so gar nicht irgendwie verstehen kann. Da glauben wir auch, das ist ein bisschen schwierig, denn wir haben ja gerade in den letzten 2,5 Jahren gesehen, wie die Kluft durch Familien, durch Paare, durch Gesellschaften hindurchgegangen ist und sich mehr und mehr gezeigt hat, wer ist näher an seinem inneren Bewusstsein und wer nicht. Und hier geht es eben um bewusste Menschen, um erwachende und erwachte Menschen. Sie haben auch gesprochen darüber, die beiden in einem Vorgespräch, dass es durchaus so ist, dass Leute, die sich die Spritze haben geben lassen, trotzdem erwacht sein können, weil sie nämlich danach auch vielleicht durch eigene Einschränkungen, Impfschäden, wie man sowas nennt, nein, man nennt es Post-Weg-Syndrom, damit man nicht genau auf den ersten Blick erfährt, dass es sich um einen Impfschaden handelt. Naja, und sie sagen, solche Leute erwachen und sagen, ich versuche jetzt alles, um auszuleiten, um alles Mögliche zu tun, um da rauszukommen. Und in diesem Zusammenhang haben sie eben auch solche erwachten Menschen auf ihrem Portal. Aber ihr erfahrt im Kongress viel mehr darüber, wo ihr euch da vielleicht auch anmelden könnt, falls ihr das möchtet, falls ihr euch alleine fühlt oder einsam. Also wir finden diese Idee mega super. So, Andreas, es gab einen Eklat, nämlich beim G20-Treffen. Und da haben sich die Außenminister aus 20 großen Staaten getroffen. Man nennt sie die führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte, die G20. Und dieser Gipfel, es sind ja im Moment nur Gipfel, G7-Gipfel und alle anderen NATO-Gipfel und jetzt dieser G20-Gipfel. Und da konnte man nicht einfach den unliebsamen Ivan ausladen, denn der gehört dazu. Und der war auch da in Person, der russische Außenminister Sergej Lavrov. Und der hat für einen Eklat gesorgt, denn er hat den Saal, also das Ganze findet im Luxushotel Mulia auf Bali statt, er hat den Saal heute nach seiner Rede direkt verlassen und hat sich die weiteren Wortmeldungen seiner Kritiker nicht mehr angehört. Er führt zwar noch, wie das ZDF berichtet, bilaterale Gespräche an dem Gipfel, aber danach wendet er sich an die Presse und reist ab. Das ZDF zitiert die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Und an dem offiziellen Essen und an der Nachmittagssitzung wird Sergej Lavrov nicht teilnehmen. Und er hat diesen Saal direkt nach seiner Rede verlassen und entzog sich damit, wie es beim ZDF heißt, auch der Replik von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. Denn sie ist sogar als amtierende Vorsitzende der G7-Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte als nächste Rednerin vorgesehen gewesen. Und sie wollte in diesem Zuge Russland abermals auffordern, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Das hat Herr Lavrov sich nicht mehr angetan. Im Vorfeld hatte sie gesagt, dass sie sehr deutliche Worte finden würde, dass wir diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren.
Ja, da ist man tatsächlich wirklich medial echauffiert. Aber ich vermute ganz einfach mal, dass Lavrov sagte, ich kenne die Äußerungen von Frau Baerbock und kann sie auch relativ gut einschätzen, sowohl politisch, bildungsmäßig, intellektuell, aber auch rhetorisch. Und da hat sich schon einiges anhören müssen, zum Beispiel, dass sie Russland mehr oder weniger vernichten will. Jetzt kann er sich das nochmal anhören, aber ich vermute einfach mal, dass er Wichtigeres zu tun hat, außer sich jetzt, als sich Frau Baerbock jetzt ausgerechnet anzuhören. Ist natürlich ein Eklat, aber was will man erwarten in diesen kritischen Zeiten? Ich meine, der Westen hält nun auch nicht gerade die Etikette ein, wenn es darum geht, mit dem Herrn aus dem Kreml umzugehen, sondern man spricht auch nicht mehr von Gegner, sondern von Feinden. Da muss man sich ja seinen Feind nicht noch wirklich anhören, wenn man den Text eh schon kennt.
Ja, Russland bezeichnet ja die westlichen Länder, die die Sanktionen erlassen haben, auch als unfreundliche Länder. Ich glaube, die haben das auch noch eins hochgedreht, Richtung feindlich oder so. Aber ich weiß es nicht mehr genau. So etwas schwebt noch bei mir im Kopf. Auf jeden Fall hat Lavrov dem Westen vorgeworfen, den Übergang zu einer friedlichen Lösung des Krieges in der Ukraine zu verhindern. Wenn die EU und die USA einen Sieg der Ukraine auf dem Schlachtfeld anstrebten, so Lavrov, dann haben wir wahrscheinlich mit dem Westen nichts zu besprechen. Ja, und das ist eben genau der Punkt. Es gibt keine wirklichen diplomatischen Gespräche mehr. Das ist wirklich sehr schade. Aus Sicht vieler Beobachter und Experten, die nicht nur dem Mainstream folgen, wäre das möglich gewesen. Man hätte sie alle an einen Tisch bekommen. Offenbar fehlte aber der Wille.
Ja, ich vermute auch, dass Deutschland hier ja eine zentrale Rolle spielt. Und wenn wir uns mal die derzeitige Leistung der Regierung ansehen gegenüber dem eigenen Volk, da kann man ja schon erkennen, dass hier eine Nichtregierbarkeit mehr oder weniger inszeniert wird oder installiert wird und diese gesamte derzeitige Truppe, die in Berlin vermeintlich herrscht, zurücktreten wird. Und das wird wohl auch die Grundlage sein, bevor sich überhaupt Russland wieder mit den Leuten aus Deutschland in Verbindung setzt. Und wir können nur hoffen, dass es nicht so wahnsinnig lange dauert, bis da endlich eine Neuerung wirklich reinkommt. Und ich glaube, viele der Wähler in Deutschland, die würden heute sagen, ich würde diese Truppe nicht noch einmal wieder wählen, weil einfach man nicht sich hätte vorstellen können, dass man zum Beispiel aus Prinzipienreiterei sogar bereit ist, die Menschen dem Hunger und auch dem Erfrierungstod auszusetzen. Denn so muss man es ja interpretieren, wenn man das hört, was da abgesondert wird.
Ja, Gastgeber der G20 ist dementsprechend Indonesien. Die Außenministerin Marzouki hat sich zu Wort gemeldet, beziehungsweise im Vorfeld schon gesagt, als Verantwortliche, die den G20-Vorsitz haben, zwischen den Konfliktparteien vermitteln zu wollen. Frau Marzouki hatte in ihrer Eröffnungsrede betont, die Staatengruppe müsse die Chance des Treffens nutzen, um Vertrauen aufzubauen und dem Frieden eine Chance zu geben. Ja, und das ist das, was ja viele tun, auch Südafrika. Die Außenministerin hatte sich zu Wort gemeldet, das hatten wir vor 1-2 Wochen hier im Programm. Viele, die eben auch so eher zu den BRICS-Staaten tendieren, was ja tatsächlich eine neue Weltmacht werden könnte, was auch von westlichen Experten nicht mehr rundweg vom Tisch gewischt wird, all die mahnen zu freundschaftlichen beziehungsweise zunächst einmal diplomatischen Gesprächen. Und es gibt eine Umfrage, Andreas, also die Deutschen hätten sich in der Mehrheit ein Treffen zwischen Frau Baerbock und Herrn Lavrov gewünscht. Nun gibt es dieses persönliche Gespräch nicht und die Deutschen, knapp 60%, finden das dementsprechend falsch. Also das heißt, man möchte gerne eigentlich, dass auch Deutschland als ja, langjähriger Kooperationspartner Russlands, dass die wieder ins Gespräch kommen. Ich glaube, das ist der Wunsch doch von der Mehrzahl der Menschen.
Na gut, aber das Problem ist, dass Baerbock sich hier selbst so ein bisschen ins Ausgeschossen hat. Aufgrund der Tatsache, dass sie mehr oder weniger einfach nur die NATO-Dogmen nachgeplappert, hätte ich beinahe gesagt, aber das will ich nicht sagen. Also, dass sie das im Prinzip mehr oder weniger, also in diesem militärischen Bündnis, sich mehr oder weniger komplett in die Terminologie eingebracht hat und offenbar nicht außenministerwürdig versucht, die diplomatischen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Wenn wir dann wissen, dass die NATO auf ihrem letzten Gipfeltreffen gesagt hat, wir werden die Kommunikation mit Russland abbrechen, offen verkündet und Frau Baerbock 100%ig hinter dieser NATO steht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Herr Lavrov Lust hat, sich mit Frau Baerbock zu unterhalten. Erstens, weil er jemanden haben möchte, der vermutlich auch in den Themen überhaupt zu Hause ist und als adäquater Ansprechpartner überhaupt von ihm akzeptiert werden kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch jemand, der gewillt ist, überhaupt über Frieden zu sprechen und nicht einer, der sagt, wir wollen euch platt machen. Und das ist die Aussage der NATO und das ist auch die Aussage von Frau Baerbock. Und damit hat sie aus meiner Sicht auch das Außenministerium ziemlich stark beschädigt und damit das Ansehen aller Deutschen.
Ist wieder mal deine persönliche Meinung, kannst du auch so äußern, Andreas. Auf jeden Fall ist die Situation nicht geeignet, dass Frieden geschlossen wird. Und wir wollen mal uns einem Artikel zuwenden von Amerika 21. Das ist ein Portal, das ist sehr interessant, da könntet ihr mal drauf gehen. Die haben so die lateinamerikanischen Länder in einer Art Pressespiegel. Und dort hat man eben auch einen kurzen Rückblick gemacht zum G7-Gipfel in Schloss Elmau in Bayern. Und die BRICS-Staaten positionieren sich ja als Gegengewicht zum Westen, hat man gerade auch schon erwähnt. Und der G7-Gipfel sollte ja unter deutschem Vorsitz, also Annalena, neue Maßnahmen im Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland vorbereiten, Andreas. Und was ist dabei nun wirklich rausgekommen?
Na, ich gehe mal davon aus, dass offenbar die Zwischenwahlen in den USA jetzt im Vordergrund stehen. Und die hohen Benzinpreise dort sind ja extrem schädlich für Joe Biden. Das dürfen wir nicht vergessen. Und bei diesen G7-Gipfeln geht es ja grundsätzlich immer um die US-Interessen und nicht um die Interessen der G7. Also wenn man es mal aus der Vogelperspektive mal betrachtet. Aber es wird jetzt natürlich auch eng für das System. Und aus diesem Grunde ist da natürlich sehr viel Druck drin.
Ja, wir können ja auch sehen, dass die G7-Runde Gaststaaten eingeladen hat, die eigentlich auch mit Russland und China kooperieren, um die Front gegen Russland zu vergrößern. Dabei Indien, Südafrika, Argentinien, also auch BRICS-Staaten, Argentinien will ja jetzt dazu, aber auch Indonesien und Senegal.
Es formiert sich da was, das stimmt schon. Also hier geht es offensichtlich um ein Manöver, die BRICS-Staaten zu unterwandern, indem jetzt hier versucht wird, die G7, die sich ja mehr oder weniger als elitärer Club gesehen haben, noch andere mit reinzunehmen, um die Reihen zu schließen, die aber gar nicht geschlossen sind. Und dann kommen so diese alten berühmten Floskeln, wir sind ja Freunde und damit sollen die Gegner eingelullt werden. Aber das funktioniert offenbar nicht mehr aufgrund der Erfahrung der letzten Jahrzehnte, auch aus der US-Hegemonialsituation heraus. Also die BRICS-Staaten kritisieren ja nach wie vor die Sanktionspolitik gegen Russland und positionieren sich ja auch als Gegengewicht zum Westen. Also vielleicht noch mal kurz zur Klarheit. Die G7 bestehen ja aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA. Und dabei hat interessanterweise die Europäische Kommission noch einen Beobachterstatus, finde ich auch sehr spannend. Und dem BRICS-Bündnis gehören ja derzeit an Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.
Ja, und die gemeinsamen ökonomischen Maßnahmen der G7-Staaten bezeichnet die britische Außenministerin Liz Truss vor kurzem als eine Wirtschafts-NATO, die gemeinsam den westlichen Wohlstand verteidigen sollen. Was sind denn das für Vokabeln? Die sind ja eher militärisch motiviert.
Da wird eigentlich deutlich, wie unser Wirtschaftssystem aufgebaut ist, nämlich auf der Grundlage des Krieges. Also das haben wir schon im betriebswirtschaftlichen Bereich. Man muss sich nur mal eine Marketingveranstaltung ansehen, wo dann die Werbestrategen sitzen und sagen, wir haben vor, in die Marktanteile der Gegner, der Konkurrenten einzubrechen. Wir wollen unseren Marktanteil erhöhen und wir wollen den Marktanteil des Gegners reduzieren. Das sind permanente Kampfgebiete, wo es um Territorien geht, die man quasi erobern will. Genau das ist unser System. Die gesamte Wirtschaft ist auf kriegerisches Grunddenken aufgebaut. Deshalb ist es auch so wichtig, dass was verändert wird. Und das ist auf der volkswirtschaftlichen Ebene natürlich ganz genauso. Man interessiert sich überhaupt nicht für die Volkswirtschaft, wo das Volk ja im Vordergrund steht, wie es der Name schon sagt, sondern es geht um Konzerngewinne und die Gewinne der Halter der Konzerne. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die politische Kaste, egal wo, also die oberste Liga, die vertritt immer unterschiedliche Lobbykreise der bekannten Kapitalsammelbecken. Alles andere ist einfach naiv, es zu denken. Die Menschen bzw. das Volk, die haben da einfach gar keinen Platz mehr. Und das meint man mit der Verteidigung des Wohlstandes, das die Frau Außenministerin aus England da sagte. Und diese Zusammenhänge werden aber immer mehr erkannt und mittlerweile beteiligen sich deshalb auch immer weniger als ein Viertel der UN-Mitglieder an den Sanktionsmaßnahmen, also weniger als ein Viertel der UN.
Ja, und wenn man genau hinschaut, auch darüber haben wir hier schon oft geredet, wurde zum Beispiel auch eingeladen, etwa Indien. Und das ist ja seit dem Kriegsbeginn damit beschäftigt, seine Erdölimporte aus Russland massiv zu steigern und nicht etwa zu dezimieren. Und man nimmt von indischer Seite aus mehr und mehr die Intensivierung der indisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen ins Visier. Und davon Neu-Delhi abzuhalten, davon kann gar keine Rede sein. Dieser Plan ist bislang jedenfalls von westlicher Seite gescheitert.
Ja, das ist ein ganzes Spiel, was dahinter steht und auch ein Gegenorchester, was dort spielt. Zum Beispiel auch der senegalische Präsident Macky Sall heißt er. Der kündigte an, er werde als Vorsitzender der Afrikanischen Union, anstatt Russland zu isolieren, lieber zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Wladimir Putin nach Sotschi reisen. Das finde ich schon interessant. Und er fordert auch ganz unmissverständlich eine Aufhebung der Sanktionen, schon wegen der weltweiten Hungergefahr natürlich auf. Und dieser Forderung hat sich auch Indonesien angeschlossen. Und das ist ein Land mit 270 Millionen Bürgern. Und dessen Präsident wird auch nach Russland reisen, offenbar um sich dort abzusprechen.
Sag mal, wie sieht es denn in Südamerika aus?
Naja, da spielt natürlich Argentinien gerade eine große Rolle und die orientieren sich ebenfalls gerade neu. Und die klaren Signale aus Argentinien sagen, sie sehen die Zukunft nicht im alten Europa oder im Nordatlantik, sondern im neuen Süden. Das ist eine interessante Begrifflichkeit. Und Brasilien und auch Bolivien binden sich ja ebenfalls immer mehr an die Russische Föderation und den BRICS. Wir sehen das gerade beim Lithiumabbau in Bolivien zum Beispiel. La Paz, höchste Hauptstadt der Welt. Dort werden gerade Konferenzen geführt über den Abbau von Lithium. Es gab da schon mal Verträge zwischen deutschen Konzernen und bolivianischen Konzernen. Aber aufgrund einer Regierungsänderung haben die sich jetzt verändert. Und diese gesamten Verträge sind jetzt mehr oder weniger hinfällig geworden. Und jetzt spielt Russland plötzlich eine große Rolle. Also wir haben den südamerikanischen Bereich, der sich sehr stark russisch orientiert und auch chinesisch natürlich.
Man darf gespannt sein. In Brasilien wird im Oktober gewählt und der Gegenpart zu Herrn Bolsonaro, Herr Lula, hat gar nicht so schlechte Karten, was natürlich dazu führen könnte, dass damit die Russland-Verbindung wiederum geschwächt werden könnte. Oder es kommt vielleicht auch vorher zu Unruhen. Also da muss man in der nächsten Zeit auch ein wachsames Auge hinrichten. Andreas, das BRICS-Bündnis wurde vor circa 15 Jahren gegründet und hielt im Juni jetzt 2022 das 14. Gipfeltreffen ab. Damit widersetzt es sich ganz offenbar dem Versuch des Westens bzw. der G7, ihre globale Macht weiterhin zu unterstützen.
Es wird natürlich weiterhin ein Hin und Her geben und Vor- und Rückschläge, je nachdem, aus welcher Position man das sieht. Insgesamt kann man sagen, man rückt zusammen immer enger und erkennt immer mehr die neue multipolare Welt. Selbst die Auseinandersetzung zwischen Indien und China, das sind ja zwei starke Konkurrenten, die wurden zurückgefahren, um sich gemeinsam zu positionieren. Gerade jetzt unter dem Faktor natürlich der Sanktionspolitik gegen Russland. Und die BRICS sollen auch übrigens noch erweitert werden. Argentinien zum Beispiel, die würden gern dem Zusammenschluss beitreten. Und die sind nicht unwichtig, übrigens auch in Sachen Argentinien-Chile, in Sachen Lithiumabbau. Das spielt eine Riesenrolle bei dieser ganzen Elektrohysterie, die wir haben. Es geht da also jetzt auch um ein sogenanntes BRICS-Plus-Format. Ja, und hier, genau, und hier sehen wir dann Staaten neben Senegal. Iran ist natürlich schon ganz klar mit drin. Das ist auch gar nicht mehr zum Plus. Ich denke, die werden komplett zum BRICS gehören. Und Senegal wird dazu gehören oder zumindest könnten die das werden. Indonesien, ein Riesenstaat, aber auch Nigeria, Ägypten ist im Gespräch. Saudi-Arabien finde ich auch interessant, die ja sehr eng mit den Amerikanern immer zusammen gewesen sind. Finde ich auch wichtig. Und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und genauso Kasachstan, das ist das größte Land in Zentralasien. Und auch Thailand. Und die derzeitigen BRICS-Staaten, die Kern-BRICS-Staaten gewissermaßen, die wir schon haben, die stehen ja jetzt schon für gut 2/5 der Weltbevölkerung und mittlerweile für 1/4 der globalen Wirtschaftsleistung. Und sie nähern sich damit langsam, aber stetig der Wirtschaftsleistung der G7 an. Also eine etwaige BRICS-Erweiterung würde den Prozess beschleunigen. Also wenn wir uns mal angucken, die G7 hat ein Bruttoinlandsprodukt von einer ziemlich großen Größe, aber diese Größe basiert sehr, sehr stark auf Spekulation, auf Börsen und auf eine reine Papierwirtschaft. Während die anderen, nämlich die BRICS-Staaten, relativ stark auch in der physischen Ökonomie tätig sind, um Produkte zu produzieren, mit denen man Bedürfnisse befriedigen kann. Und das kann man nicht mit Spekulationsorgien. Und aus diesem Grunde müsste man das eigentlich noch ein bisschen relativieren und würde feststellen, dass die jetzigen BRICS-Staaten schon sehr nah an das G7-Wachstum und an die Stärke rankommen. Und das Ganze dann eben halt sogar überholt wird.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Andreas, ich möchte mal in einen Beitrag hier mit dir gemeinsam reinlesen. Den hast du vorher noch nicht gesehen. Und zwar ist es erschienen auf dem Portal German Foreign Policy. Das ist ein auch deutschsprachiges Portal, ziemlich linksgerichtet, und die analysieren immer etwas anders als die westlichen Medien. Und da geht es um die Gipfelbilanz, also des G7-Gipfels, wo ja Frau Baerbock Vorsitzende sozusagen gewesen war. Und hier heißt es: Experten beurteilen weithin gelobte Resultate der westlichen Gipfeltreffen der letzten Tage, also EU, G7, NATO, skeptisch. So heißt es über den EU-Gipfel, er habe zwar mit der Ernennung der Ukraine und Moldawiens zu Beitrittskandidaten ein spektakuläres Ergebnis hervorgebracht. Doch mit Blick darauf, dass die Europäische Union ihr Beitrittsversprechen gegenüber den Nicht-EU-Ländern Südosteuropas weiterhin breche, seien für die reale Perspektive der Ukraine zumindest ernste Zweifel angebracht. Also man geht eher von Lippenbekenntnissen aus, dass man mal Ruhe im Karton hat. Und hier heißt es weiter: Zu der Ankündigung der NATO, ihre Ostflanke massiv zu militarisieren, heißt es, es sei nicht klar, wo die Ressourcen dazu herkommen sollten. Zudem müsse die Fixierung auf bloße Aufrüstung der Ukraine durchbrochen werden, zugunsten von Verhandlungen mit Moskau. Über den G7-Gipfel wiederum konstatieren Beobachter, er habe mit seiner 600 Milliarden US-Dollar schweren Infrastrukturinitiative, wollte man ja der Seidenstraße entgegensetzen, wenn du dich erinnerst, hat Joe Biden geäußert, habe man also ein Luftschloss mit fraglichem Gehalt produziert. Größere Erfolge können laut Auffassung von Experten zurzeit die BRICS-Staaten erzielen. Weitere Staaten wollen ihrem Bündnis beitreten, du hast es gerade ausgeführt. Der Westen, so heißt es, könne den aktuellen Machtkampf durchaus verlieren.
Nein, was hier beschrieben wird, ist bereits ein Verlieren dieser westlichen Staaten. Die NATO dreht natürlich im roten Bereich im Moment und sie versuchen ja, einen Stellvertreterkrieg auch zur Ablenkung der US-Misere in Gang zu setzen. Das muss man auch mal ganz deutlich dazu sagen. Wir sehen, dass Rumänien zum Beispiel und Polen mit sogenannten Abwehrsystemen verbaut wird. Das heißt, dort werden NATO-Waffen stationiert, und diese Abschussrampen, die sind aber nicht nur zur Verwendung von Abwehr von Waffen, sondern auch zur Bestückung von Angriffsraketen nutzbar. Und das bedeutet, dass hier natürlich eine große Geschichte aufgebaut wird. Und man hat so das Gefühl, dass so dieses Inoffizielle mittlerweile ganz offen nach oben gekrempelt wird und man ganz offen darüber redet, dass man hier einen Krieg forciert. Und wenn ich sehe, dass Rumänien jetzt hochbewaffnet wird, und wenn ich dann sehe, dass Moldawien, haben wir gerade angesprochen, daneben mit Transnistrien, die da so irgendwo zwischen eingeklemmt sind, die dann beispielsweise sich auch noch Rumänien mehr oder weniger zuordnen wollen. Das ist ja so deren Ziel. Das ist natürlich auch das Ziel der NATO. Also man will auf der Ostseite einfach extrem die die Waffen aufrüsten, offensichtlich, um hier Europa mehr oder weniger in ein Chaos reinzubringen. Und das ist sehr deutlich. Und diese Methoden, mit denen das läuft, wie zum Beispiel EU-Zusagen, die man dann über Jahrzehnte mehr oder weniger vor sich hin dümpeln lässt, weil man sagt, eigentlich will man die gar nicht haben, das wird natürlich auch immer klarer. Aber es gibt genügend Dumme, die morgens aufstehen, die das immer noch glauben.
Hier geht man also noch mal ein bisschen näher darauf ein, was dieses EU-Beitrittsangebot an die Ukraine eigentlich wirklich bedeuten könnte. Hier heißt es durchweg kritisch, geben sich eine Reihe von Experten, die die Denkfabrik Carnegie Europe in der vergangenen Woche zu einer zentralen Entscheidung des EU-Gipfels befragt hat, nämlich zu der Entscheidung der Ukraine, den Beitrittsstatus zu verleihen. Den Nicht-EU-Ländern Südosteuropas aber, die sich ebenfalls um den EU-Beitritt bemühen, weiterhin keinerlei Fortschritte zu gewähren. In einer Stellungnahme heißt es, die Stimmung in Südosteuropa lasse sich in einer Zeitungsüberschrift vom 24. Juni auf den Punkt bringen. Da heißt es, für die Ukraine alles, für die Westbalkanländer nichts. Das Versprechen der EU, die Länder Südosteuropas aufzunehmen, sei weit davon entfernt, glaubwürdig zu sein, heißt es in einer weiteren Stellungnahme. Wolle die EU ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, dann müsse eine radikale Wende vollzogen werden. Einen Anlass dafür hätten die Erschütterungen durch den Ukraine-Krieg geboten. Die EU habe ihre Chance jedoch verpfuscht. Mit Blick auf das Beitrittsversprechen an die Ukraine und an Moldawien heißt es, viele Beobachter bezweifeln, dass es ein glaubwürdiges oder auch nur ein realistisches Versprechen ist.
Ja, das ist ein ganz durchsichtiges Manöver mit einer gewissen Art von Hinhaltetaktik. Man versucht den Leuten mehr oder weniger immer wieder irgendeinen Köder vor dem Gesicht herzuhalten und zu wackeln. Und wenn man dann anbeißen will, wird er zurückgezogen. Und offenbar kann man das mit den Staaten einfach so machen. Außerdem sorgen natürlich dann diese Bevorzugung zum Beispiel der Ukraine gegenüber den Balkanstaaten wie Serbien oder welche auch immer, wobei Serbien, glaube ich, kein wirklicher Kandidat ist, aber Bosnien-Herzegowina soll ja gerne der EU und auch der NATO wirklich entsprechend beigefügt werden. Also da merken wir natürlich, wenn jetzt plötzlich die Ukraine so bevorzugt wird, vermeintlich in dieser ganzen Diskussion, dass das natürlich auch zum Unfrieden innerhalb dieser Länder in der Region zuträglich ist. Und aus diesem Grunde muss man immer wissen, man versucht natürlich immer gewisse Querelen und Spaltungen in den gesamten Gebieten, die man gerade erobern will, aufzubauen, damit man möglichst ganz viele Hebel hat, an denen man ansetzen kann. Das ist eine relativ einfach zu durchschauende Kriegsstrategie, die hier läuft.
Ja, und dieser Artikel befasst sich eben, wie anfangs schon erwähnt, auch mit dem zurückliegenden NATO-Gipfel Ende Juni. Und da ist man auch skeptisch, denn man nimmt sich mal die Entscheidungen näher ins Visier. Das Bündnis werde seine Ostflanke massiv militarisieren. Von einer Aufstockung der Truppen in erhöhter Einsatzbereitschaft von gut 40.000 auf mehr als 300.000. Bereits im kommenden Jahr war die Rede. Und dann heißt es, wie das bewerkstelligt werden soll, ist überhaupt nicht klar. Bereits Anfang vergangener Woche hatte Marineinspekteur Jan-Christian Karg mit Blick auf die verstärkte, gegen Russland gerichtete Fokussierung der deutschen Seestreitkräfte auf die Nordflanke, insbesondere auf die Ostsee, erklärt, es sei eine wörtlich Neubetrachtung der Einsätze im Mittelmeer erforderlich, deren Flexibilisierung bzw. Beendigung sei notwendig. Und am vergangenen Mittwoch berichtete ein Journalist von der Financial Times, er habe am Rande des NATO-Gipfels mit Vertretern mehrerer großer Mitgliedstaaten über deren Ankündigung bezüglich der 300.000 Soldaten in erhöhter Einsatzbereitschaft gesprochen. Und da heißt es in der Financial Times wörtlich von diesem Journalisten, sie wissen nichts von diesen Versprechungen und haben keine Ahnung, wie um alles in der Welt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf diese Zahl gekommen sei.
Naja, was hier hintersteht, ist auf jeden Fall eines. Wir haben oft vom Intermarium-Konzept gesprochen. Das ist die Verbindung zwischen Ostsee und dem Schwarzen Meer. Die Verbindung läuft über Polen und Ukraine. Man muss sich das einfach mal ansehen. Das ist so eine Art Bollwerk gegen Russland. Und die Kriege, die momentan inszeniert werden, denken wir an Litauen, baltische Staaten, oder denken wir jetzt auch an die Ukraine und denken wir auch an Rumänien als Stationsort für Angriffswaffen gegen Moskau, die man nutzen könnte. Das sind alles Länder, die direkt oder indirekt in der Peripherie dieses Intermarium-Konzeptes liegen. Und ich habe das Gefühl, man ist gerade dabei, dass man die Menschen bei der Stange hält, gerade die baltischen Staaten, Litauen, Estland und Lettland, die nämlich betroffen werden könnten jetzt aufgrund dieser Aggression gegen Russland durch Litauen. Es geht hier nämlich darum, dass russische Waren nach Russland geschickt werden sollen. Das ist also etwas anderes, als wenn man irgendwie in ein anderes Land etwas exportiert. Und das wird mit Sanktionen belegt und das kann natürlich absolut nicht sein. Dafür gibt es nämlich diese Transitstrecken und entsprechende Rechtsnormen. Und man baut hier offenbar auf, dass hier in diesen Bereichen ganz gezielt mehr oder weniger mehrere Krisenherde oder auch vielleicht sogar Kriegsherde regelrecht produziert werden. Und das hält die Leute dann zusammen, weil damit wird dieses Narrativ der böse Russe natürlich gestärkt. Das ist wahrscheinlich das Ziel aus US-Sicht.
Andreas, man richtet hier in diesem Artikel auch den Blick, wie angekündigt, auf diesen G7-Gipfel. Und da hatte Joe Biden ja angekündigt, 600 Milliarden US-Dollar sollten bereitgestellt werden als Konkurrenzprojekt zur Seidenstraße für den Ausbau der Infrastruktur in Entwicklungsländern. Und nach diesen Ankündigungen sprechen die Experten, die hier interviewt wurden, von einem Luftschloss. Ja. Es heißt, die Mittel für das Projekt, das mit Chinas neuer Seidenstraße konkurrieren soll, sollen zu einem guten Teil von privaten Investoren kommen. Ob die G7 dafür überhaupt neue Gelder locker machen oder bloß bestehende Etatposten umwidmen, ist ungewiss.
Ja, hier sieht man die Hilflosigkeit dieser Dekadenz, die aus dem Westen, aus dem Finanzsystem herausgekommen ist. Man glaubt tatsächlich, nehmen wir mal an, es wäre möglich, 600 Milliarden oder 6.000 Milliarden zusammenzubringen, dass man damit sofort das Problem lösen könnte. Ich meine, seit 10 Jahren ungefähr arbeitet China aktiv an der Umsetzung der eigenen Seidenstraße. Umspurspannwerke, irgendwelche großen Gleisanlagen oder große Häfen, die gekauft und umgebaut werden, die Infrastrukturen stehen, die Schiffe sind gebaut. Das heißt, diese gesamte Infrastruktur steht bereits. Und jetzt kommen die und sagen, die haben ja seit 10 Jahren, haben die ja im Prinzip jetzt eine komplette Infrastruktur der Logistik aufgebaut. Jetzt stecken wir mal 600 Milliarden rein, wir bauen sowas mal auch eben. Daran sieht man die Hilflosigkeit und auch die Realitätsferne, die wir hier im Westen beobachten müssen, zumindest aus der politischen Lage, was hier offenbar die meisten Menschen gar nicht schnallen. Und ich frage mich, es muss doch auch Logistikexperten geben, die den Medien zur Verfügung stehen, die das Ganze ad absurdum erklären könnten. Und dann müssten die Überschriften natürlich auch ganz anders lauten als diesen Unsinn, den man hier momentan verzapft. Wie soll man das anders sonst benennen?
Andreas, deine Worte von vorhin werden hier auch noch einmal vollumfänglich bestätigt, nämlich der Versuch, die 5 Gaststaaten des G7-Gipfels, als da gewesen wären Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien zur Übernahme der westlichen Russland-Sanktionen zu überreden, ist gescheitert. Die G7, so heißt es, hätten keine weiteren Partner gegen Russland gefunden. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Indiens Ministerpräsident Modi sich nur wenige Tage nach dem G7-Gipfel mit Russlands Präsident Wladimir Putin über die globalen Energiemärkte austauschte und eine Ausweitung des bilateralen Handels besprach. Ich wiederhole das auch deswegen nochmal, damit wir das nicht nur einmal hier besprochen haben, sondern damit klar ist, dass wirklich eine andere Formierung als der Westen derzeit sehr stark und mächtig hochwächst.
Ja, wir müssen sogar damit rechnen, dass das Ganze noch schlimmer wird, das Fiasko aus Sicht des Westens, weil der G7-Gipfel offenbar nicht nur keine neuen Staaten dazu gewonnen hat, sondern auch in den G7 bereits Wackelkandidaten sind. Nehmen wir beispielsweise Japan. Japan wird momentan ganz klar nicht mehr mit Rohstoffen aus Russland beliefert. Das ist für Japan ein Fiasko. Also die ehemalige Vorzeige-Volkswirtschaft, ich denke da an die 80er Jahre, als Ältere werden sich noch erinnern, als dann die ganzen Manager nach Japan geflogen sind oder japanische Coacher nach Deutschland geholt wurden und dann haben die alle mehr oder weniger im Kreis gesessen und haben Om gemacht und haben dann irgendwelche Verrenkungen und haben gesagt, so lernen wir die richtige Strategie von einer funktionierenden Wirtschaft. Diese japanische Wirtschaft ist komplett platt. Mal ganz ehrlich, ein Schatten seiner selbst. Das muss man einfach mal so sehen. Auch wenn sie immer noch als eine der ganz großen Volkswirtschaften gehandelt werden. Und ich habe das Gefühl, wenn jetzt die Rohstoffe ausbleiben und sie aus der Produktion ganz aussteigen oder zu größeren Teilen noch, dass sie dann irgendwann kippen und sagen, wir können uns das nicht mehr leisten.
Es geht auch bei diesen Treffen zwischen Russland und Indien zum Beispiel oder auch anderen Ländern der BRICS-Staaten nicht nur um diese Themen, sondern da wird weiter gedacht, auch weiter geplant, ob das dem Westen gefällt oder nicht. Und so berichtet hier German Foreign Policy Folgendes. Es heißt, Modi, also aus Indien der Regierungschef, und Putin hatten zuletzt kurz vor dem G7-Gipfel am Online-Gipfel der BRICS-Staaten teilgenommen. Auf diesem Treffen ging es nicht zuletzt auch um Maßnahmen, die geeignet sind, die immer umfassenderen Sanktionen der westlichen Mächte gegen Russland auszuhebeln. Bei den BRICS wird inzwischen sogar über Alternativen zum US-Dollar als Weltleitwährung diskutiert. Und zu den wichtigsten Elementen des BRICS-Gipfels zählten die Bestrebungen, das BRICS-Format, um neue Mitglieder zu erweitern. Hier wird also auch wieder Argentinien erwähnt, Iran wird erwähnt, Saudi-Arabien, du hattest es auch schon gesagt. Und mit Blick auf Saudi-Arabien konstatierte vor kurzem der kanadische Futurologe und Geostratege Abhishek Prakash, bei den BRICS täten sich nicht mehr nur Russland und China als Rivalen der Vereinigten Staaten zusammen. Er sagt wörtlich, die US-Führung und ihr globaler Fußabdruck sind erodiert. Und zwar so weit, dass sich inzwischen sogar einstmals besonders enge Verbündete wie Saudi-Arabien nach Alternativen umsehen. Nähmen die BRICS tatsächlich neue Mitglieder auf, dann wären erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg die USA nicht mehr Mittelpunkt einer Gruppe, die Geopolitik antreibt. Schreite die Entwicklung in diese Richtung voran, dann könne bisher undenkbar am Ende der Westen verlieren.
Naja, also es wird ja mittlerweile jetzt ganz offen, wie wir es sehen, diskutiert unter den Experten, die auch westlich orientiert sind. Man erkennt das Ganze ja. Das Verrückte, was man jetzt hinterfragen muss, ist, gibt es hier in irgendeiner Form eine Agenda oder sind sie wirklich so naiv gewesen, dass sie geglaubt haben, mit diesen Sanktionen Russland und China in die Knie zu zwingen? Das ist ja das Hauptproblem, was es auch zu bewerten gilt. Oder sind sie unterwandert? Das ist ja auch eine Frage, die sich stellt. Als Chefverschwörungstheoretiker möchte ich hier natürlich auch diese Emotion mit reinbringen. Denn ich weiß zum Beispiel, wie viele chinesische Studenten in USA studieren. Wie viele Chinesen im Management von US-Betrieben, in Konzernen drin sind. Und auch da stellt man natürlich eines fest. Man muss wissen, jeder chinesische Student, der beispielsweise in USA studiert und der bekommt eine Aufforderung über eine Mail, und zwar aus China, von der KP, und die fordern ihn auf, in irgendeiner Form für die Kommunistische Partei tätig zu sein, sei es als Spitzel, als Informant oder sonst etwas, dann hat er das zu tun. Tut er das nicht, ist er kein Student mehr. Diese Abkommen, die existieren natürlich. Auch das dürfen wir nicht unter dem Tisch fallen lassen, dass diese ganzen Elemente auch noch laufen.
Und es gibt ja offenbar noch weitere Krisenherde, wie zum Beispiel Europa, Mitteleuropa, die ein bisschen in der Gefahr sind, zwischen die Fronten zu geraten. Andreas, da heißt es zum Beispiel von Seiten des weißrussischen Präsidenten Lukaschenko. Der sagt, dass der nächste Kampf um die Neuverteilung der Weltordnung, die Neuordnung der Welt, in Zentralasien stattfinden werde und die ersten Anzeichen dafür seien bereits zu erkennen. Er wird hier in einem Artikel von RIA Novosti wörtlich zitiert, wo es heißt, die Amerikaner wollen dominieren, wollen eine unipolare Welt. Und jeder, der den Kopf hebt, wird bombardiert. Harte Worte. Der Grund dafür ist das Entstehen eines neuen Verhältnisses in der Welt, der Multipolarität. Heute wird nicht nur um unseren postsowjetischen Raum, seinen europäischen Teil gekämpft, sondern auch um Zentralasien, wo sich auch unsere Republiken, also die ehemaligen sowjetischen Republiken, befinden. Das hat Lukaschenko letzte Woche auf einer Veranstaltung geäußert.
Ja, also man muss erstmal ganz kurz zuordnen. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, wo Zentralasien überhaupt ist. Zentralasien, der größte Brocken ist Kasachstan. Das ist ja eine ehemalige Sowjetrepublik, die jetzt natürlich autonom ist und zwischen China und Russland liegt. Und unter diesem Kasachstan gibt es dann wirklich noch ganz wichtige Player, die man im Westen überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Da gibt zum Beispiel Kirgisistan gehört dazu, Tadschikistan gehört dazu, Usbekistan gehört dazu, Turkmenistan gehört dazu. Und dann kommt das Kaspische Meer natürlich und auf der anderen Seite auch Armenien und dann geht es richtig Richtung Europa weiter. Also das sind letztlich die zentralasiatischen Gebiete, die interessanterweise zwischen China und Russland liegen und die vermutlich auch genutzt werden sollen vom Westen, um dort mehr oder weniger Störfeuer in diese Achse zwischen China und Russland reinzubekommen. Das ist das, was ich da so rein interpretiere.
Lukaschenko sagt dazu wörtlich, Zentralasien ist wie wir zwischen zwei Feuern, den Europäern und den Amerikanern auf der einen Seite und China, das Zentralasien stark unterstützt, um durchzuhalten, auf der anderen Seite. Dieser Kampf wird in naher Zukunft in Zentralasien stattfinden. Es gibt bereits Anzeichen dafür, sagte er und betonte, dass die Welt geteilt sein wird. Andreas, wenn wir jetzt hören, China unterstützt diese Länder, Russland hat zwar mit dem einen oder anderen Gemetzel, aber im Großen und Ganzen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das jetzt tatsächlich die andere Seite gegen den Westen werden könnte.
Das denke ich auch. Der Westen fühlt sich da noch relativ sicher in diesen Gebieten, die wir genannt haben von Zentralasien, weil sie natürlich auch nicht alle automatisch russlandfreundlich sind, weil sie Erfahrung mit der Sowjetunion damals hatten. Und die war eben nicht nur förderlich für sie. Das muss man auch ganz klar mal dazu sagen. Aber mittlerweile haben sie gemerkt, dass es etwas anders läuft. Und wenn sie sehen, dass China und Indien, die größten Player dort in dem Spiel, mittlerweile mit Russland gemeinsame Sachen machen, denken wir an die berühmte lettische Mischung von Öl, die aus Russland über Indien dann gemischt wird mit arabischem Öl, um dann in Europa für teures Geld verkauft wird. Damit werden ja die Sanktionen umgangen. Sehen wir aber auch die große Seidenstraße von China, die ja nicht nur über Kasachstan durch Russland nach Duisburg läuft, tatsächlich nach Duisburg, sondern auch die anderen Wege, die laufen beispielsweise durch die Gebiete wie Pakistan und Afghanistan und so weiter. Das sind ja auch alles Gebiete, die dort tangieren, diese zentralasiatischen Länder. Und ich glaube, dass diese Zusammengehörigkeitsgefühle immer größer werden. Wir dürfen nämlich eines nicht vergessen. Entscheidend ist der drohende Welthunger. Russland hat die größten Erträge seit Jahrzehnten. Das heißt, sie haben Rekordernten. China hat die größten Reserven der gesamten Getreidearten der Welt. Ich glaube, Indien und China, hatten wir neulich gesagt, haben alleine 65% aller Getreidelager, das heißt des gesamten Weltgetreides, 65% liegen in Indien und in China quasi gebunkert. Die restlichen 35% muss sich der gesamte Rest der Welt, Europa, Südamerika, Afrika, USA, alle müssen sich das teilen, den Rest. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da spielen dann andere Faktoren nachher eine Rolle als diese reinen Strategien, die momentan noch im Westen so gespielt werden.
Es ist einfach wichtig, dass wir den Blick schärfen für die Weltlage, wie sie von anderer Seite gesehen wird. Von einer Seite, die eben Macht besitzt und diese Macht wächst. Und zum Beispiel hattest du ja nun vorhin darüber gesprochen, dass Iran und Argentinien unter anderem in die BRICS-Staaten wollen. Und dazu gibt es auch ein Statement von Russland, und zwar vom Industrie- und Handelsminister. Manturov heißt der Mann. Und der hat seine Meinung geäußert und sagt, dass dieser Beitritt sich sehr konstruktiv auswirken würde auf den Technologieaustausch und den Aufbau neuer Kooperationsketten. Natürlich, sagt er, unterstützen wir die gegenseitige industrielle Kooperation. In jedem der genannten Länder ist die Industrie entwickelt. Und es wird uns natürlich in Bezug auf den Austausch von Technologien und neuer Kooperationsketten zur Wertschöpfung in den Ländern, in denen wir zusätzliche Produktionen erstellen möchten, einschließlich der Komponenten zum Vorteil sein, sagt er. Und er sagt also, oder vorher hatte der Public Service News Service berichtet, dass die BRICS-Länder in Peking bei ihrem Treffen zwei Varianten in Betracht gezogen hätten. Die erste Variante wäre die Annahme eines Dokuments in Bezug auf die westlichen Drohungen und Sanktionen. Die fünf BRICS-Staaten haben jedoch beschlossen, nach ihren Regeln zu handeln und diskutierten dort über den groß angelegten wirtschaftlichen, psychologischen und sonstigen Krieg, wie es hier heißt, den der Westen gegen Russland und China führt. Und die BRICS beabsichtigen, der Bekämpfung von Sekundarsanktionen mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Also das sehen wir natürlich jetzt hier gerade, diese Verbindung Russland, China und auch der Iran. Gerade Russland und Iran sind ja große Rohstoffländer. Und wir sehen, dass USA offenbar den Einfluss auf den Iran komplett verloren hat und die sich komplett mittlerweile mit Russland und auch mit China solidarisieren. Das heißt, die Exporte des Irans gehen ja jetzt über Afghanistan. Dort gibt es eine Stadt, ich weiß nicht, Kerat heißt die, glaube ich, ich will es jetzt nicht sagen. Dort wird sogar Farsi gesprochen. Das heißt also, es gibt dort also tiefe Verbindungen und die Taliban von Afghanistan schützen zum Beispiel, interessanterweise, da gibt es offenbar gar keine Probleme, die Pipelines, die dann durch den Hindukusch, das ist dieser schmale Schnorchel an Gebirge in Afghanistan, hin zur chinesischen Grenze und da liegt dann Xinjiang, das ist also die große westliche Provinz von China, ein Industriestandort. Diese ganzen Verbindungen und Infrastrukturen gehören natürlich auch mittlerweile mit ins Konzept der Road and Belt Initiative, also dieser Seidenstraße der Neuen. Deshalb nochmal an der Stelle, es ist wirklich witzig, wenn die sagen, dass sie mit 600 Milliarden dann jetzt mal so ein Gegenmodell aufbauen. Die ganzen Dinge sind alle fertig. Das spielt hier alles rein und die meisten Länder werden jetzt wahrscheinlich sagen, ich muss mich jetzt überlegen, mit wem ich mich jetzt in irgendeiner Form in Kooperation gebe. Mit demjenigen, der bereits vorbereitet ist oder mit demjenigen, der mit dem Gedanken spielt, sich irgendwann vorzubereiten. So einfach ist die ganze Welt.
Ja, und währenddessen ringt der Westen um Gasersatz, ringt der Westen, speziell Deutschland, darum, Deutschland nicht komplett ins Empty Gas laufen zu lassen. Also es sieht nach außen hin so aus, als ob man darum ringt. Die Frage ist, was ist hier wirklich Ziel? Das kann man wirklich schwer sagen. Die Welt meldet heute, dass Superminister Robert Habeck Kanada aufgefordert habe, die eigenen Russland-Sanktionen zu umgehen und die dringend benötigte Turbine für den Betrieb von Nord Stream 1 nach Deutschland zu liefern. Russland behauptet, wenn die Turbine käme, werde man auch die Lieferungen wieder erhöhen. Wir hatten ja auch schon vor kurzer Zeit das Thema begonnen zu besprechen. Und wie sieht es da inzwischen aus? Die Bundesregierung soll nach Angaben von Regierungssprecher Hebestreit durchaus gute Signale aus Ottawa bekommen haben, dass die in Kanada gewartete Turbine von Siemens Energy für die Nord Stream 1 Pipeline geliefert werde. Man könne es aber noch nicht bestätigen, dass die Lieferung schon erfolgt sei. Und die Bundesregierung hatte wohl mit der kanadischen Regierung verhandelt, weil eben die Lieferung die Sanktionsauflagen gegen Russland verletzen könnte, auch wenn die EU kein Gasembargo gegen Russland verhängt hat. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, man habe Kanada deshalb angeboten, die Turbine erst nach Deutschland und nicht an den russischen Energiekonzern Gazprom zu liefern. Und die Bundesregierung argumentiert damit, dass man der russischen Regierung keinen Vorwand geben sollte, die Gaslieferungen nach Europa mit dem Hinweis auf die fehlende Turbine zu kürzen. Denn wenn man die Turbine wieder einsetzen könne, dann könne sich die russische Regierung nicht mehr auf das angeblich technische Problem berufen.
Für mich ist das Ganze ein erbärmliches Theater, ein absoluter Affenzirkus, Entschuldigung. Aber es geht darum, dass in Deutschland, in Europa, in Deutschland speziell jetzt, die Menschen nochmal vom Hunger- und Erfrierungstod bedroht sind. Und dieses Deutschland liefert der Ukraine massenhafte Waffen, bringt sich damit eine gigantische Gefahr, weil sie nämlich den Russen, also quasi letztendlich, ja, ich sage mal, Waffen entgegenstellt auf ihre Kosten, die russische Bürger, Soldaten sind auch Bürger, töten. Und jetzt fordert man ausgerechnet von der Ukraine, dass die Deutschen dafür noch mehr frieren sollen. Was ist das für ein Irrsinn? Und wenn ich dann sehe, dass dann Herr Habeck sagt, jetzt schickt ihr eben diese Turbine nach Deutschland und wir dann nach Russland, dass ihr das eben halt nicht machen müsst, diese Umgehungstatbestände, was ist das für ein Zirkus in Anbetracht der Dramatik, die diesen Menschen auf dieser Welt und jetzt in diesem Fall in Europa droht? Das ist das eigentlich Erbärmliche, anstatt jetzt irgendwo Größe zu zeigen und sagen, passt auf, Freunde. Wir haben uns geirrt. Dieser Krieg war widerrechtlich, den die Russen gemacht haben, aber wir haben uns geirrt mit unseren Maßnahmen. Wir haben mehr oder weniger permanente Widersprüche nach außen getragen und jeder Mensch hat es auch gemerkt, der ein bisschen weiter denken kann als von der Tapete bis zur Wand. Und jetzt müssen wir sagen, wir müssen in ein Gespräch, so wie das Oskar Lafontaine übrigens gefordert hat und auch seine Frau, die Frau Wagenknecht, dass sie gesagt haben, jetzt muss Nord Stream 2 angeschaltet werden. Und dann kommt sofort der Affekt, der Trigger, der kommt. Dann, das ist genau das, was Putin will. Himmel, es geht um Menschenleben und jetzt nicht mehr um irgendwelche Eitelkeiten. Das gibt's doch alles gar nicht.
Ich werde dich als Chefdiplomaten vorschlagen für die Schaffung eines runden Tisches. Du kannst dann von Wagenknecht über Lafontaine alle anderen auch einladen, kannst das Wort führen und dann hoffe ich auf vernünftige Ergebnisse, Herr Professor Popp.
Ich bin ein guter Diplomat und Troubleshooter in meinem Unternehmen und auch immer gewesen. Und genau das ist es, wenn man merkt, dass man verloren hat. Also wenn das Pferd tot ist, sollte man absteigen. So einfach ist das Ganze.
Ich glaube, der Herr Habeck hatte sich auch schon mal in ähnlicher Weise gelobt, Andreas. Meinst du nicht, dass das ein bisschen gefährlich ist, wenn man selbst solche Dinge von sich behauptet?
Ja, aber damit habe ich meine Profilneurose wieder stimuliert und alles ist wieder gut. Ich fühle mich jetzt besser.
Und ich gebe dir die Pille nachher wieder. Die braucht er unbedingt zuweilen. Ich möchte noch ein paar Hintergründe liefern zu dieser Causa Turbinen, die in Kanada von der Siemens Energy AG gebaute Anlage war zur Reparatur nach Montreal geschickt worden, sitzt aber wegen der von Kanada mitgetragenen Sanktionen gegen die russische Öl- und Gasindustrie inzwischen dort fest. Wie der britische Guardian derweil meldet, ist dort auch bereits eine Kontroverse entbrannt, nämlich um den Umgang mit der Turbine. In Kanada hier lebte nämlich schon vor Ausbruch des Krieges eine große ukrainische Community. Vertreter dieser Volksgruppe hatten gestern am Donnerstag in einem offenen Brief an Regierungschef Trudeau appelliert, dem Drängen Deutschlands nach einer Freigabe der Turbine nicht nachzukommen. Auch die Ukraine selbst mischte sich ein, meldet die Welt. Die dortige Regierung ist nach Angaben eines Beamten im Energieministerium in Kiew dagegen, dass die Turbine geliefert wird. Diese Person aus dem Energieministerium wird von Reuters zitiert mit den Worten: Die Sanktionen verbieten den Transfer jeglicher Ausrüstung, die mit Gas zu tun haben. Deshalb werde man auch bei anderen europäischen Regierungen vorstellig werden. Man möchte also die Auslieferung der Turbine von ukrainischer Seite mit allen Mitteln verhindern.
Nur möchte ich ganz klar sagen, dass Sie nicht für alle Ukrainer sprechen, die hier in Kanada leben. Wir kennen selbst viele Ukrainer hier, auch welche, die geflüchtet sind und hier sind. Wir haben selbst viele Ukrainer auch unterstützt mit Sachen, mit Kleidung, mit allen möglichen, was wir eben machen konnten. Da gibt es einige Initiativen und das machen wir auch gern. Und wenn ich mich mit den Menschen unterhalte beispielsweise, dann stellt man fest, dass das durchaus unterschiedliche Meinungen sind. Wenn da also so ein Verband der Ukrainer spricht, ein Volksverband oder was auch immer, dann sprechen sie aus meiner Sicht nicht für alle Menschen, sondern für eine Gruppe, die sich dann eben halt entsprechend dazu entschlossen hat. Also das passt dann natürlich auch ins politische Bild. Man sollte das nicht überbewerten.
Menschen müssen immer aufpassen, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen durch politische Vorgaben. Russland hat übrigens, wie die Welt weiter berichtet, die Vorwürfe derweil zurückgewiesen. Und das Fehlen einer reparaturbedürftigen Turbine als Vorwand für reduzierte Gaslieferungen zu benutzen, also das würden sie nicht machen. Man werde sofort die Gaslieferung nach Europa wieder erhöhen, wenn die in Kanada reparierte Turbine zurückgebracht werde. Das hat Regierungssprecher Peskow heute gesagt. Und weiterhin hat er gesagt, niemand habe irgendwelche Reparaturen erfunden. Andreas, unterdessen geht die Gaskrise in Deutschland in die nächsten Runden. Straßenlaternen werden massenweise ausgeschaltet, Ampelanlagen ebenso. Der Superminister Habeck duscht kalt, hat er jedenfalls gesagt. Es drohen allerorten Schulschließungen. Man schaltet die Heizungen in Schulen aus, braucht man natürlich im Moment auch nicht, aber eben auch Klimaanlagen soweit vorhanden. Man erwägt in Sachsen-Anhalt zum Beispiel nur noch 4 Schultage statt 5. Die Schwimmbäder werden reihenweise geschlossen, und zwar Außen- und Innenschwimmbäder, was wiederum mir zu neuen Meldungen führt, ob es jetzt die nächste Generation der Nichtschwimmer werden wird, weil die ja kaum noch Gelegenheit haben, schwimmen zu lernen. Und in Hamburg wird das Warmwasser abgeschaltet. Andere Städte wollen folgen. Die Energiekrise an den Schulen hat die Bundesbildungsministerin Worte der Warnung finden lassen, dass jetzt Unterrichtsausfälle flächendeckend wegen Gasmangels drohen könnten. Dein Lieblingssuperminister Habeck, er ist heute Gegenstand des ganzen Podcastes wieder, wie könnte es anders sein, der hatte zu Amtsantrittsbeginn im Januar 2022 die legendären Worte gesprochen, das Antlitz des Landes, er hat nicht gesagt unseres Landes, sondern das Antlitz des Landes wird sich verändern. Und diese hellsichtigen Worte, er hat offenbar von Herrn Schwab da einige Talente mitbekommen, sind schon eingetroffen, Andreas. Also nicht mal ein halbes Jahr hat es gedauert und schon passiert genau das, was ich jetzt gerade mal so nur zusammengefasst habe aus den letzten Schlagzeilen.
Naja, aber das Volk hat meistens immer die Regierung, die es verdient. Und die Volksvertreter sollen ja letztendlich auch das Volk vertreten. Und ich glaube, das machen sie eigentlich gut, wenn ich mir das so ansehe, wo so die Logiken, die Widersprüche und all das, was da so abgesondert wird von diesen politischen Größen, das entspricht auch in etwa so ein bisschen dem Stammtischniveau des Durchschnittsdeutschen. So kommt es mir zumindest vor. Und wir können eigentlich nur noch entsetzt sagen, es war mit Ankündigungen und trotzdem sind sie gewählt worden, diese Leute. Im Jahre 2017, 18 in den Wahlkämpfen, was dort sowohl Frau Baerbock als auch Herr Habeck da so reingegeben haben bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei irgendwelchen Interviews oder sonstigen Dingen. Und wenn man dann sieht, dass das jetzt umgesetzt wird, ist es nichts das anderes als das, was sie gesagt haben. Das heißt, sie haben gesagt, wir treten euch Volk mit Füßen, ihr sollt hungern, ihr sollt frieren, ihr sollt wirklich mehr oder weniger sonst wohin zum Teufel gehen. So wird das mittlerweile schon, kann man es wirklich mittlerweile erkennen. Das hat er zwar so nicht gesagt, aber wenn er sagt nach dem Motto, das Antlitz wird sich verändern, Nord Stream 2 wird nicht kommen und so weiter, steht das ja genau dahinter. Und trotzdem wurden sie gewählt. Was wollen wir jetzt erwarten?
Ja, also wir wollen noch mal uns eine kleine Übersicht näher angucken, was kommt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auf Deutschland zu in Sachen eventuellem Gas-Blackout oder Empty-Gas. Also, wir haben heute den 8. Juli, in 3 Tagen, am Montag also, 11. Juli, unterbricht Gazprom die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 für 10 Tage. Der Grund, turnusmäßige Wartungsarbeiten an der Pipeline. Jetzt ist die Furcht groß, das sagt Scholz, das sagt Habeck, die sprechen von düsteren Zeiten, genauso Herr Müller von der Netzagentur. Also die Furcht ist groß, dass auch eben danach nichts mehr fließt. Und wenn dem so wäre, was würde bei einem Gaslieferstopp für Deutschland dabei herauskommen? Laut Fokus fließen 25% der deutschen Gasimporte durch Nord Stream 1. Sollte das wegfallen, würde die dritte Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen werden von Herrn Müller, dem Chef der Bundesnetzagentur und dem Superminister. Und daraufhin darf der Staat die Gasmengen zuteilen und in die Preisgestaltung eingreifen. Das heißt natürlich auch in erster Linie, dass die Preise wiederum rapide steigen würden. Dann geht es ja um die Frage, wer hat Vorrang, Bürger oder die Industrie? Und laut dem Notfallplan der Bundesnetzagentur müssen Privathaushalte der Industrie vorgezogen werden. Aber Einschnitte bei der Bevölkerung werden bereits in Erwägung gezogen. Laut Spiegel hat Bundesnetzagenturchef Müller gesagt, man habe aus der Corona-Krise gelernt, dass wir wörtlich keine Versprechungen geben sollten, wenn wir nicht ganz sicher sind, dass wir sie halten können.
Ja, wir sehen, dass hier gerade momentan etwas läuft. Und hier sind zwei Fliegen mit einer Klappe natürlich geschlagen. Wenn wir uns das damit beschäftigen, mit dem Thema, Julian Reichelt sprach vom Morgentauplan. Ich will das gar nicht jetzt erklären, was das ist, denn Julian Reichelt hat das gesagt.
Das ist der Ex-Bild-Chef.
Der Ex-Bild-Chef Julian Reichelt. Und ich habe mich gewundert, dass er diese Vokabel nutzt, weil das eigentlich eine Vokabel ist, die aus dem sogenannten angeblich rechten Milieu kommen soll, was ich natürlich auch für blödsinnig finde, weil Henry Morgenthau Junior hat damals in den 40er Jahren den Morgentauplan geschrieben. Und da geht es eben halt um die Zerstörung der deutschen Schlüsselindustrie, verschiedene Bodenrechte, die verändert werden sollten und. Das sind ganz viele Dinge. Ich will da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen.
Darf ich ganz kurz was einwenden? Er hat auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat er ein Buch veröffentlicht, Henry Morgenthau Jr. Das heißt, Germany is our problem. Also Deutschland ist unser Problem. Und das Vorwort dieses Buches hat der damalige US-Präsident Roosevelt geschrieben. Also das ist schon durchaus ein politisches Instrument und Werkzeug damals gewesen, um mobil zu machen gegen das kriegswütige Land Deutschland.
Ja, und das ist natürlich auch wirklich relativ deutlich. Und deshalb ist auch der Grund, dass man diese Bücher dann verbietet und nicht eben halt übersetzen darf, zum Beispiel in deutscher Sprache, um sie dort zu verkaufen. Wobei es gibt da, glaube ich, einige private deutsche Übersetzungen, die sich im Umlauf befinden. Ich habe da schon einiges gesehen. Aber was ich damit nur sagen will, wer sich damit beschäftigt, der kommt natürlich zu ganz dramatischen neuen Erkenntnissen auf die Bewertung der gesamten Geschichte. Aber nicht in dem Sinne, wie das Herr Olaf Scholz macht, indem er sagt, Deutschland war ja gar nicht schuld so wirklich. Und das ist ja momentan ein Revisionist, der Herr Scholz, der ja wirklich sagt, wir müssen uns langsam mal von der Kriegsschuld des Zweiten Weltkriegs befreien und langsam wieder eine Führungsrolle übernehmen. Das sind ja wirklich extreme Positionen aus dem rechten Milieu. Und Lars Klingbeil, der Vorsitzende der SPD, der schlägt da ja mit ein und sagt, ja, Deutschland muss wieder in die Führung reinkommen. Es ist schon wirklich unfassbar, in welche Richtung wir sind. Und die Linken gelten mittlerweile als die Rechten. Also Querdenker zum Beispiel würden so etwas aus meiner Sicht gar nicht sagen, zumindest keine von denen, die ich je kennengelernt habe. Aber hier so etwas vom Bundeskanzler zu hören, das finde ich schon beeindruckend.
Ich habe jetzt gerade mal diesen Buchtitel eingegeben und da gibt es tatsächlich auch einen Wikipedia-Eintrag in Englisch. Ich habe den ganz schnell bei DeepL mal reingegeben. Und da heißt es, Deutschland ist unser Problem. Germany is our problem. Ist ein Buch, das 1945 von Henry Morgenthau Jr. geschrieben wurde, dem Finanzminister der USA während der Regierung von Franklin D. Roosevelt. In dem Buch beschreibt und propagiert er einen nach ihm benannten Plan für die Besetzung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das wurde also im Oktober 1945 veröffentlicht. Darin beschrieb Morgenthau seinen Plan und die Gründe dafür sehr detailliert. Und Präsident Roosevelt, so heißt es hier bei Wikipedia, hatte die Veröffentlichung des Buches am Abend vor seinem Tod bei einem Essen mit Morgenthau in Warm Springs genehmigt.
Naja, und da geht es natürlich um sehr viel. Da geht es zum Beispiel auch um die Lehrer, die zum Beispiel umgeschult werden sollen, um einem neuen Narrativ zugeführt zu werden, um entsprechend dann den neuen Lernstoff dann entsprechend zu vermitteln nach dem Zweiten Weltkrieg. Da steht drin, Journalisten beispielsweise sollten entsprechend ausgesucht werden, ausgesondert werden, um dann entsprechend einen bestimmten Zungenschlag, eine bestimmte Tendenz in ihren Berichten reinzubekommen. Also all diese Dinge sind sehr deutlich und ich muss sehr vorsichtig sein, was ich hier sage, weil ich habe die Punkte im Kopf, aber da sind so viele dramatische Punkte drin, die ich nicht nennen möchte, weil man, wenn man das macht und das dann rausschneidet aus solch einem Gespräch, dann sagt man womöglich noch, dass ich das gesagt hätte in einem ganz anderen Zusammenhang. Also man muss sich damit einfach mal beschäftigen. Es ist schon atemberaubend.
Genau, mehr wollen wir dazu auch nicht sagen. Wir wollen hier mal weiter schauen, was ein Gasstopp, wenn er denn nach diesem Wartungstermin zustande kommen würde, noch bedeuten würde. Der Fokus meldet dazu, die Industriebetriebe, die ja sozusagen das Herz der Wirtschaft, der Produktion in Deutschland sind, verbrauchen ca. 52% des importierten Gases. Ein Gasstopp würde die Großindustrie besonders hart treffen. Darunter, haben wir schon mal gesagt, BASF, der weltgrößte Chemiekonzern, und der Stahlhersteller ThyssenKrupp. Das sind übrigens auch die Bereiche, die in diesem Buch mit beschrieben werden, dass sie weg müssen. Aber das nur am Rande. Beiden Betrieben droht die Schließung, heißt es beim Fokus, wenn mehr als 50% der benötigten Gasmengen nicht mehr geliefert werden können. Skurrilerweise droht bei diesem Szenario auch ein Scheitern des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Top Agrar berichtet zum Beispiel, ein Gasblackout würde beispielsweise die Produktion von Kupfer gefährden. Und das wiederum wird dringend für die Windenergie benötigt. Eine Windenergieanlage enthält demnach über 4 Tonnen Kupfer. Und Millionen Menschen würden arbeitslos werden. Laut einer Studie der Bayerischen Wirtschaft drohe bei einem Lieferstopp des Gases aus Russland ein Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 12,7%. 5,6 Millionen Arbeitsplätze wären direkt betroffen.
Naja, also man muss ganz klar sagen, die 5. größte Volkswirtschaft der Welt, das war Deutschland nämlich, ist jetzt mittlerweile in einem regelrechten Absturz begriffen. Das heißt, Deutschland war ja sogar mal, wir kennen den Begriff Exportweltmeister. Und zwar egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist eine Größe für besonderen Erfolg und viel verkauften Produkten ins Ausland und weniger Einkauf aus dem Ausland. Das heißt, es fließen Devisen aus dem Ausland in die Volkswirtschaft Deutschlands zu, was eigentlich der deutschen Wirtschaft zugutekommt. Das könnte man jetzt weiter ausführen, aber das ist die Grundlage. Mittlerweile ist es so, dass Deutschland nicht mehr kein Exportweltmeister ist, sondern nicht einmal mehr ein Exportplus ausweist. Das heißt also, sogar Import jetzt im Prinzip mehr importiert aus dem Ausland und Devisen abfließen als umgekehrt. Das heißt, vom Exportweltmeister im Prinzip zu einem Bittsteller, der jetzt dessen Wohlstand momentan abfließt, monetär abfließt, weil wir jetzt eben halt plötzlich ein Minus vor dem Außenhandelsüberschuss haben. Das heißt, wir haben ein Außenhandelsdefizit. Und das für ein Land wie Deutschland, welches natürlich auch in den Fängen aus der Geschichte einer größeren Struktur drin gefangen ist, in einem Schwitzkasten ist, das ist schon eine mittlere Katastrophe. Die großen Vorzeigeindustrie, denken wir mal an die Automobilindustrie, die Vorzeigeindustrie der Welt, deutsche Automobilkunst, schlichtweg tot. So einfach ist das Ganze.
Das ging ja schon mit Dieselgate los, wo man dann in US-Zeitungen gelesen hat, in großen, renommierten, namhaften Zeitungen, dass die Deutschen jetzt mit ihrem umweltgiftigen Diesel die Menschen vergasen würden. Komischer, ich kann das Wort Gas in diesem Zusammenhang gar nicht hören.
Ein solches Wording, Deutsche Autos vergasen Amerikaner. So stand das tatsächlich drin in US-amerikanischen, in der New York Times. Eine unfassbare Schlagzeile, gerade im Hinblick auf die deutsche Geschichte. Aber so wird es gemacht. Und ich sehe dann beispielsweise, ich fahre hier auch in Nordamerika Auto und vor mir steht ein Ram, ein 5,7 oder 5,8 Liter V8 mit 400 PS, ein Modell aus den 90er Jahren, uralte Kiste. Und wenn er dann losfährt an der Ampel, kommt eine riesenschwarze Wolke daraus beispielsweise. Aber das Auto macht offenbar keine Probleme, weil es ist der Golf, der VW Golf. Der war das Problem. Daran sind die Menschen alle gestorben.
Oh, da bist du jetzt aber ganz spitz geworden hier, ne? Ja. Also, wir machen mal hier weiter. Wir kommen nämlich gleich noch zu ein paar Informationen, Andreas, die du bekommen hast aus deinen Kreisen. Auf jeden Fall versucht man ja jetzt allerorten irgendwas zu tun gegen die drohende Energiewende oder Energiekrise. Es sollen die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden. Habeck wurde in Brüssel überstimmt oder in Straßburg, wo es hieß, ja, also Atomkraftwerke sind jetzt auch grün. Das heißt, Kohle ist jetzt grün, Andreas. Kernkraftwerke sind grün, aber all das kann noch nicht funktionieren, weil wenn du Kohlekraftwerke wieder hochfahren willst, geht es eben auch nicht so einfach. Und Habeck behauptet inzwischen, schon zum Jahreswechsel hin, also in einem halben Jahr, könnten die ersten beiden provisorischen Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel in Betrieb genommen werden. Aber die deutschen Reeder, die stehen dem gegenüber und sagen, Moment mal, also so einfach ist das nicht. Nämlich in einem Interview mit der Bild-Zeitung hat der Verbandschef der deutschen Reeder gesagt, Deutschland verfüge nicht über Gastanker, die Flüssiggas über Langstrecken transportieren könnten. Und es gab dieses legendäre Video vor kurzem von Julian Reichelt, dem Ex-Bild-Chef, der ein Interview mit Wolfgang Kubicki von der FDP geführt hatte. Und der hat in diesem Interview gesagt, auf die Frage, dass die Regierung in absehbarer Zeit die Atomkraftwerke wieder anstellen werde. Dann, er sagt, ein Blackout im Winter werde zu Massenprotesten auf der Straße führen. Und Kubicki sagt, es wird dann Konflikte geben, von denen die Grünen momentan noch gar nicht ahnen, wie schlimm das werden kann.
Ja, das ist die große Problematik, wenn ein Land oder ein Staat durch Inkompetenz gesteuert wird. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Sonst würde man nämlich Experten hören, die ganz deutlich sagen, dass man mit dem Hochfahren selbst von Kohlekraftwerken und auch von Atomkraftwerken oder Kernkraftwerken das Problem der Aussteuerbarkeit überhaupt nicht in den Griff bekommt. Das ist nämlich eins der entscheidenden Faktoren. Es geht nicht nur darum, dass wir viel Strom haben, sondern flexibel reagieren müssen auf Stromentnahmen, die relativ in großen Stückzahlen plötzlich mal auftauchen und auch entsprechend wieder zu reduzieren, wenn der Stromverbrauch wieder zurückgeht. Denn das ist das, was die meisten nicht verstanden haben. Ein Kernkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk produziert verlässlich sehr viel Strom, mal abgesehen von irgendwelchen Gefahren und Umweltverschmutzungen. Aber wenn man beispielsweise sehr starke Verbräuche zu verzeichnen hat, weil plötzlich alle ihre Waschmaschine anmachen oder ihre Klimaanlagen an warmen Tagen, dann muss beispielsweise diese Kraftwerke müssen dann entsprechend aktiviert werden, hochgefahren werden. Das dauert bei Kohlekraftwerken 7 Stunden, bevor man einen merklichen Erhöhung der Stromproduktion durchziehen kann. Und bei Atomkraftwerken oder Kernkraftwerken, dann sind es eben halt bis zu 24 Stunden. Das reicht aber nicht. Man muss innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten reagieren. Aus diesem Grunde braucht man Gasturbinen. Eine Gasturbine, die Strom produziert, die kann man relativ schnell rauffahren, indem man mehr Energie zuführt, und sofort runterfahren, wenn man beispielsweise die Energie ein bisschen reduziert, und kann sofort und schnell regeln. Das Hauptproblem ist nicht nur die Produktion von Strom, sondern auch die flexible Lieferung und Gestaltung der Stromzuflüsse. Das nennt man Aussteuerung. Das geht auf diesem Wege gar nicht. Das heißt, damit ist das Problem immer noch nicht wirklich gelöst. Wir brauchen das Gas, sonst kann es nicht funktionieren.
Und es gibt jetzt einen Hilferuf von Deutschlands größtem Gashändler Uniper. Und die rufen offiziell nach Unterstützung aus Berlin. Das meldet gerade das Handelsblatt. Und es heißt also, heute wurde bei der Bundesregierung ein Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen von Seiten dieses Gaskonzerns gestellt. Der Vorschlag basiere auf den neuen Paragraphen des Energiesicherungsgesetzes. Uniper will seine Mehrkosten entweder direkt an die eigenen Kunden oder über eine Umlage auf alle Endkunden verteilen. Und zusätzlich soll die bereits bei 2 Milliarden Euro bestehende Kreditlinie bei der Bundesbank KfW aufgestockt werden. Und als allerletzte Option stellt Uniper erneut eine Beteiligung des Bundes über Eigenkapital zur Diskussion.
Ja, diese 2 Milliarden, die da schon bereits stehen, das ist eine sogenannte Fazilität. Da geht es darum, dass es wie so eine Art Blankoscheck, auf die man permanent zugreifen kann, ohne zu erklären, warum. Und wenn das aufgestockt wird, führt das natürlich auch wirklich zu einem volkswirtschaftlichen großen Risiko, was natürlich letztlich die gesamten Steuerzahler, sprich die arbeitende Bevölkerung, zu finanzieren hat, die sich so schon das Gas, das Öl, das Benzin und auch das Essen nicht mehr leisten kann.
Heute Morgen hat der Bundesrat eine Novelle des Energiesicherungsgesetzes beschlossen, die die gesetzlichen Grundlagen, Andreas, für ein Umlageverfahren, also ein Durchreichen der Preise an alle deutschen Gaskunden schafft. Da muss jetzt nur noch Bundespräsident Steinmeier unterzeichnen. Das wird in den kommenden Tagen erwartet. Und währenddessen führt auch Uniper Mehrheitseigner Fortum Gespräche mit der deutschen Regierung. Der Vorschlag von Fortum sieht eine Restrukturierung von Uniper mit dem Ziel der Gründung einer Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bundes vor. Das Unternehmen könnte also so aufgespalten werden und der Rest komplett in Staatshand übergehen. Und Geschäftsbereiche von Uniper, die zu den systemkritischen deutschen Geschäftstätigkeiten gehören, sollen dafür gebündelt werden, damit man eine sichere Energieversorgung gewährleisten kann. Also in das Eigentum des Bundes.
Ja, und das erinnert natürlich an die Marktwirtschaft, nicht an die Marktwirtschaft, an die Planwirtschaft und an den wirklichen reinen Sozialismus, wie wir ihn in der DDR, wie wir ihn im Dritten Reich hatten. Und es gab immer Warnsignale davor und ich sehe hier gerade wieder große Warnsignale, die uns wieder in ein Fiasko treiben können, was wir uns eigentlich alle nicht wünschen sollten.
Es gibt, ich habe es vorhin schon angesprochen, Informationen aus mehreren Reihen deiner Informanten, Andreas. Du hast da mal ein bisschen was zusammengefasst.
Ja, ich nenne sie ja immer die sogenannten Rescue Boards. Das sind eben halt so Spezialisteneinheiten in den entsprechenden Ministerien. Und da ist wirklich eine Hektik ausgebrochen und eine rege Betriebsamkeit. So wurde es uns genannt. Und alle regulären Besprechungen, die es bisher gegeben hat, die sind momentan ersetzt durch den Begriff mehr oder weniger Eskalationsmeeting. Also das ist schon eine ziemlich heftige Geschichte. Und die Lage ist aus Sicht der Experten komplett dem System entglitten. Eindeutig. Also
was heißt er? Also entschuldige mal, da sitzen Leute in der Regierung, in den logistischen Zentralen, die jetzt die Versorgung der Menschen sichern sollen und besprechen sollen. Und da heißt es, die Lage ist ihnen eindeutig entglitten?
Ganz eindeutig. Das heißt also, für die Sicherheit ist man offenbar nicht mehr so gewährleistet, gesichert, wie man das eigentlich vorhatte. Trotz Bundeswehr, die mittlerweile ja schon eine Rolle spielt und so weiter. Also wir haben eine Situation, dass der Eindruck ist, dass man Empty Gas, dass es also vorbei ist, und zwar am 22.07., dass man das noch nach dem 11. hat man ja 11 Tage genau, und das wäre dann eben halt der 22.07. und dass man dieses Empty Gas verhindern will. Und man begreift nämlich langsam, was das für Konsequenzen hat. Und daher kommt auch die Geschichte wahrscheinlich mit Kanada jetzt ins Spiel, dass die möglichst schnell dieses Teil, diese Maschine wieder liefern. Es geht also jetzt offenbar darum, dass man im Sommer noch nicht die Eskalation sucht. Das heißt, wenn man das mal übersetzt, dass eine Eskalation schon gesucht wird, aber noch nicht im Sommer. Das heißt, man visiert hier offenbar den Winter an. Dann sind die Menschen natürlich etwas schwieriger auch zu mobilisieren, wenn es Probleme gibt. Also das könnte auch der Grund für die Freigabe jetzt der Turbine in Kanada sein für Nord Stream 1. Das habe ich gerade gesagt. Und in den Expertenteams glaubt man übrigens nicht mehr an diese Führungsplanung, dass man die also quasi wirklich konkret steuert mittlerweile, sondern dass es ihnen gewissermaßen entglitten ist und Eigendynamiken sie überholen und man jetzt hinter den Entwicklungen herrennt. Also man geht davon aus, dass es jetzt im Sommer sukzessive tatsächlich zum Kollaps kommt. Das wird zumindest nicht ausgeschlossen, weil 60% der Bürger können jetzt schon ihre Gaspreise nicht mehr finanzieren. Das ist schon ein Problem. Und die Themen mit Warmwasser sparen, das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Dann folgen die üblichen Dinge wie Tempolimit und dann die Energieabschaltungen und so weiter. Also es wird ernst.
Andreas, diese Energieabschaltungen der Industrie vor den Privathaushalten. Das ist ja eine Sache, eigentlich weiß man gar nicht, ob man Pest oder Cholera wählen soll. Beides ist fatal. Aber dass doch die Industrie vor den Privathaushalten abgeschaltet werden soll, soll ja auch noch einen anderen Grund haben als nur die sogenannte Deindustrialisierung.
Ja, der Morgentauplan ist das eine und das andere sind die Menschen, die man versucht natürlich jetzt nicht in Massen gegen sich zu ziehen, weil es ja immer größer wird, dieses Potenzial. Wir haben in Deutschland 43 Millionen Haushalte. Und viele Millionen an Gasthermen. Und was viele nicht wissen, ist, dass bei Abfall des Drucks in den Leitungen, also wenn der Gasdruck nachlässt, dann wird bei den Thermen automatisch ein Notbetrieb analysiert und dann wird die Therme abgeschaltet. Automatisch. Und jede einzelne Therme macht das quasi von sich aus. Und was das bedeutet, wenn Millionen von Thermen sich plötzlich abschalten und das mitten im Winter, das kann sich jeder vorstellen. Diese Thermen, um sie wieder anzuschalten, das geht nämlich nicht, indem man runtergeht und den Knopf auf On drückt. Dafür braucht es nämlich einen Monteur. Und der kann das nicht mal eben in 2 Minuten machen. Sollten also die Thermen plötzlich großflächig sich automatisch aus Sicherheitsgründen abschalten, weil der Druck des Gases ein bisschen zu stark variiert, dann könnte es Monate dauern, bis man die Thermen wieder angeschaltet hat. Und da muss man natürlich sehen, was das bedeutet, dass die Leute dann nämlich Monate im Kalten hocken. Und da möchte ich nicht dann, ja, mir vorstellen. Also man kann hier zusammenfassen, dass dieser anvisierte Kollaps wie Gas, Energie und Blackout so verheerende Auswirkungen haben wird, dass das Land sich in den nächsten Jahren nicht davon erholen wird. Das ist wirklich keine Aussage, die ich gerne treibe und gerne mache, aber wir müssen uns eben halt darauf einstellen, diese grüne Bubble-Makulatur mit dem entsprechenden Energiesystem ist längst als Luftschloss entlarvt, das kann man vergessen. Am Wochenende sind nämlich auch, und das kommt nochmal zum Thema, es ist Ihnen aus den Händen geglitten, am Wochenende sind bestimmte Notfallversorgungsplanungen, das sind sogenannte Manöver, für die Versorgung der Menschen durchgeführt werden, mit sogenannten sogenannte Testläufe. Und zurzeit ist das Ergebnis wirklich ernüchternd. Sie sind nämlich gescheitert mit diesem Programm. Und daran merkt man, jetzt wird es doch schon ein wenig eng. Und die Frage wird jetzt sein, ob sie MTGas im Juli noch verhindern können oder ob es jetzt eben halt passiert. Also wir müssen eines sehen. Entweder die Politik besinnt sich und sagt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Gas reinkommt irgendwie. Und da muss man auch über Eitelkeiten oder Privilegien oder über irgendwelche Prinzipien hinweggehen und sagen, wir müssen uns wieder an den Tisch setzen mit den Ländern, die uns das Ganze versorgen können. Und nicht darüber nachdenken, Nord Stream 2 sogar noch mit Trennjägern auseinanderzuschneiden und unbrauchbar zu machen, wie es Habeck und andere jetzt gerade vorgeschlagen hatten vor wenigen Wochen, um damit ein angebliches Schiffs-LNG-Gas zu transportieren. Es ist wirklich unfassbar, was hier gerade läuft.
Ja, es gibt ja auch Aussagen durchaus von Herrn Habeck, wer ihn daran hindert, als Wirtschaftsminister, als Klimaminister, doch Nord Stream 2 und auch Nord Stream 1 in Wirklichkeit zu genehmigen bzw. zuzulassen. Dazu hat er eine interessante Aussage getroffen bei Markus Lanz. Und ich kann es ja mal versuchen einzuspielen. Warte mal, ich versuche das einfach mal.
Nur eine einzige Frage mit der Bitte um Ja oder Nein. Wenn Putin Ihnen einen schmutzigen Deal vorschlägt am 21., 22. Juli und sagt, ich schicke euch weiter Gas, aber ich schicke es euch nur über Nord Stream 2. Was sagen Sie dann?
Nord Stream 2 ist nicht genehmigt und liegt in den Sanktionen, auch den amerikanischen Sanktionen. Wenn das passiert, sind wir als politische Kraft gegenüber Putin gescheitert.
So, das war die Aussage. Durch die US-Sanktionen geht es überhaupt nicht.
Es ist ihm also wichtig, auf gar keinen Fall zugeben zu müssen, dass er als politische Kraft gescheitert ist, obwohl jeder weiß, dass das schon längst ist. Aber er versucht offenbar, sein eigenes Fantasiebild aufrechtzuerhalten, dass die Menschen nicht gemerkt haben, dass das ganze System in dieser Form gescheitert war, wie man sich das vorgestellt hatte. Und dafür, um die Macht zu erhalten und den USA zu gefallen im Rahmen ihrer Sanktionsvorgaben, dafür ist man bereit, sein eigenes Volk mehr oder weniger zu opfern. Das ist das Problem.
Andreas, ich danke dir. Wir sind schon wieder zu lang geworden. Wir wollten ja immer spätestens bei 88 Minuten beendet. Aber ich wollte das hier gerade noch mal kurz einspielen. Weiß allerdings nicht, wie das mit der Tonqualität war. Wenn ihr das nicht abhören konntet, wir haben das eben auch im Kanal eingestellt. Wir wünschen euch trotzdem, ihr wisst, dass wir immer wieder versuchen, klarzumachen, wie wichtig es ist, dass jeder, egal an welchem Platz er jetzt ist, in der Ruhe bleibt, auch betet, wenn er Hilfe braucht, im Gottvertrauen bleibt oder seinen Weg dorthin findet, denn das ist die neue Zeit, das ist die neue Welt und in die gehen wir jetzt mitten durch das Nadelöhr hinein.
Und das ist der Grund für den Kongress, den wir nennen Gesund durchs Chaos, weil es geht nämlich nicht darum, unterzugehen, sondern durchzukommen.
Danke und bis später zum Abendgebet.
Alles Liebe auch von mir.